Adlerblick, Impulsgeber für Unternehmer und Führungskräfte, begrüße alle ganz herzlich zu unserer heutigen Ausgabe. Und jetzt habe ich doch die letzten Folgen ganz oft über die Psyche gesprochen und über Psychotherapie und die Situation in Deutschland. Heute machen wir mal einen ganz radikalen Schwenk. Heute gehen wir zur Physiotherapie. Ja, also, aber mal aus einem ganz, ganz anderen und spannenden Betrachtungswinkel. Und den habe ich vor wenigen Monaten auf einer Veranstaltung erst erfahren müssen, muss ich sagen, was in diesem Markt so alles passiert, was da los ist, welche Potenziale darin liegen und was man darin auch Außergewöhnliches machen kann und erreichen kann. Ich hatte nämlich Paul Lützen kennengelernt, der mit seinem Unternehmen Invictus, in Leverkusen da richtig am Durchstarten ist. Und deswegen freue ich mich, dass er sich heute die Zeit nimmt für unseren Podcast. Und ich wünsche Ihnen viele spannende Informationen und Impulse in unserer heutigen Ausgabe.
Adlerblick, der Podcast mit Andreas Schmaler, Ihr Impulsgeber für Unternehmer und Führungskräfte.
Ja, lieber Paul, danke, dass du dir die Zeit nimmst heute für unsere Podcast-Aufnahme. Donnerstagabend. Und so wie ich dich einschätze, hast du heute auch schon einen intensiven Tag hinter dich gebracht oder auch eine intensive Woche höchstwahrscheinlich. Und deswegen erst einmal, natürlich deine Vorstellung. Wer bist du? Was hast du bisher so gemacht? Deine Vita ja auch, die ich natürlich sehr, sehr spannend finde, allein schon aus der sportlichen Brille heraus betrachtet. Und dann steigen wir ins Gespräch ein, was du heute machst und warum auch natürlich die Zusammenarbeit mit CEC für dich jetzt gerade auch richtig losgegangen ist. Also von daher erstmal sei dir das Wort als unserem heutigen Gast.
Ja, vielen Dank, lieber Andreas. Erstmal vielen Dank, dass ich dabei sein darf, dass du mich zum Podcast Adlerblick eingeladen hast. Ich fühle mich geehrt. Danke dafür. Du hast ja direkt ein Konvolut an Fragen losgelassen. Ich versuche, dem Ganzen Herr zu werden. Ja, du hast es gesagt, mein Name ist Paul Hützen. Ich bin 34 Jahre jung, bin jetzt Familienvater, habe einen kleinen Sohn von 8 Monaten. Und betreibe Physiotherapiepraxen, so wie du es auch schon angedeutet hast. Zu mir selber, wenn wir so ein bisschen auf die Vita gehen, ich habe mit der Physiotherapie grundsätzlich erstmal nichts zu tun gehabt, höchstens als Patient. Das heißt, ich habe Sport studiert, während ich meinen eigenen Leistungssport noch gemacht habe. Ich war Leichtathlet und habe Hammerwerfen gemacht. Das recht erfolgreich, will ich meinen. Sprich, das ging dann über Junioren-Weltmeisterschaften, U23-Europameisterschaften, bis hin zur A-Nationalmannschaft. Für Deutschland 2015 sind wir da zunächst Vize-Europameister geworden. Und 6 Jahre später, weil die Russen so viel gedopt haben, 2021 dann schon quasi nach meiner Karriere im Nachhinein dann zum Europameister.
Hast du dich da noch gefreut, Paul? Also jetzt, da muss ich als Sportler natürlich jetzt gleich noch reingehen. Ich meine, weil viele, die mich erkennen, wissen ja, wie mein Sportleben so ausgesehen hat. Wie war das dann, wenn ihr 6 Jahre später vom Vize-Europameister zum Europameister ernannt worden seid? Hat dich das dann noch mal gefreut oder hast du es einfach hingenommen?
Letzteres tatsächlich. Also es war, ich habe keinen Anruf gekriegt, gar nichts, sondern ich habe es der Presse entnommen, dass die Russen,
Ach, echt?
also genau, im Prinzip konntest du es daraus dann sehen. Und dementsprechend war das mehr so, aha, gut, haben wir eh alle gewusst, muss man sagen, 2015 auch schon. Da haben wir in Russland gegen die Russen verloren. Da gab es schon ein paar Gerüchte, dass das schwierig wird. Und ich meine, im nächsten Jahr waren sie sowieso raus, auch mit den Olympischen Spielen durften sie nicht mehr starten. Und nach wie vor ist das so.
Aber es gab dann keine Medaillenübergabe mehr oder sowas?
Nein, nein,
Also
nein.
ein offizielles,
Nein, tatsächlich nicht. Eine ganz, ganz nette Nebengeschichte dazu. Mein russisches Pendant lebt mittlerweile in Deutschland, war eine Zeit lang hier auch Trainer und der hat natürlich die Goldmedaille und war auch in Leverkusen eine Zeit lang Trainer. Und der hatte mir dann angeboten, hey, komm, lass Medaillen tauschen.
das finde ich ja cool wiederum.
Genau, ich habe gesagt, nee, komm, irgendwie hat sich das nicht richtig angefühlt. Ich habe damals die Silbermedaille bekommen. Ich wollte jetzt nicht irgendwie als Einziger aus dem Team dann im Nachhinein die Goldmedaille kriegen. Das war irgendwie nicht meine. Von daher, ich habe hier immer noch neben mir quasi die Silbermedaille
Ach,
hängen.
cool. Sehr cool, sehr
Ähm,
cool.
und die darf auch, die darf auch sein, auf die bin ich stolz, das ist alles gut, auch wenn man im Nachhinein sagt, genau, in Geschichtsbüchern ist es dann irgendwann doch Europameister mit der Mannschaft. Aber die Silbermedaille, weiß nicht, steht mir irgendwie besser. Ist gut.
Ja, sehr schön. Ja,
Ähm,
das war, also dann, da warst du ja sportlich, muss man ja schon wirklich sagen, top of the top. Also wenn du internationale Titel, das ist ja schon, das, ja, herzlichen Glückwunsch nochmal, Respekt auf jeden
vielen
Fall.
Dank, vielen Dank. Also es war eine super spannende Zeit, eine sehr leidvolle Zeit. Leistungssport ist natürlich auch viel mit Leiden verbunden und dann mit sehr, sehr kurzen, intensiven Glücksgefühlen. Ich will die Zeit nicht missen. Es ist wunderbar. Ich kann es nur jedem da draußen sagen, der seinen Sport zum Beruf machen kann, macht das so lange wie irgend möglich. Ich liebe jetzt das, was ich tue. Aber besser als den Leistungssport ist es, glaube ich, nicht. Also von daher, das kann ich jedem nur empfehlen, macht das so lange, wie ihr könnt. Ja, aber ich habe meinen Sport gemacht, habe dann meinen Bachelor habe ich 2014 fertig gemacht und habe dann mit dem Master angefangen, wobei das halt während des Sports habe ich tatsächlich im ersten Jahr gar nicht studiert, sondern habe ich habe ich meinen Sport gemacht und habe dann meine Firma damals gegründet mit einem Kommilitonen zusammen, Ende 14. Auch ein Riesenfehler, würde ich auch nicht mehr machen, Ende des Jahres gründen, da hätte ich einen Monat auch warten können. Das hat man gelernt. Genau, und dann ging es von da aus weiter. Wir haben Personal Training gemacht. Deswegen kommt auch der Name Personal Training Invictus. Und habe dann 2016, haben wir aus zwei Gesellschaften einen gemacht. Ich habe die Anteile auch gekauft. Und habe 2017 die erste Kollegin eingestellt, die erste Mitarbeiterin eingestellt für den Bereich des betrieblichen Gesundheitsmanagements. Das ging so ein bisschen weiter. Wir sind so immer mit zwei, drei, vier Mitarbeitenden herumgedümpelt. Ich habe meinen Sport noch gemacht bis 2018. Und danach habe ich gesagt, jetzt machst du es richtig, jetzt gibst Gas, machst nicht mehr nebenberuflich deine Firma. Und ja, 2019 eigene Räumlichkeiten bezogen, eigenes Trainingscamp eigentlich aufgebaut. Das heißt, wir hatten dann wirklich bei uns 170 Quadratmeter Sportspiel und Spaß beim Training und haben viele, viele Kunden im Personal Training betreut. Und da ging es dann schon los, dass es das erste Mal mit der Physiotherapie weiterging.
Paul, lass uns noch mal ganz kurz, bevor du da weitermachst, ich finde es noch mal ganz wichtig, da kurz reinzugrätschen. Ja, sag uns bitte noch mal, weil ich finde die Story ja so wichtig. Du hast sie mir ja schon mal erzählt, ja, sonst wären wir ja nicht zusammengekommen, weil ich gesagt habe,
Ja.
dem Mann möchte ich auf jeden Fall zusammenarbeiten und ihn unterstützen. Ja, also weil es mich ja auch wirklich da emotional auch voll abgeholt hat. Das muss ich noch mal gleich auch spoilern. Ja. Du hast ja, was hast du studiert, ja? Und sag uns noch mal bitte ganz genau, wie du angefangen hast. Und das hatte ja erstmal gar nichts mit Physiotherapie zu tun, ja, um es noch mal ganz zu unterstreichen. Aber ich glaube, das müssen wir noch mal deutlich und klar machen.
Ja, ich habe einen Bachelor gemacht in Sport und Leistung an der Deutschen Sporthochschule in Köln. Das heißt, ich habe Trainingswissenschaften studiert und Biomechanik im Prinzip. Das heißt, das, was ich gelernt habe, ist mal ganz lapidar gesagt, wie schaffe ich das, einen Sprinter von einer 10-3 auf eine 10-1 zu trainieren? Genau, war einfach für die leistungssportliche Karriere, also für den Trainerdasein eigentlich, habe ich das gelernt. Und war mir aber schon bewusst, ich möchte nicht in eine Anstellung und habe dann Master weitergemacht im Bereich Sportmanagement. Das war dann ja International Sports Management an der SPOHO. Das war ein englischsprachiger Studiengang. Viele sehr, sehr interessante Sachen da drin gelernt. Das meiste davon brauche ich tatsächlich heute nicht mehr. Das soll nicht böse klingen, aber ich glaube, die Grundlage war ganz gut. Und ich hatte in der Physiotherapie halt, wie gesagt, nur als Athlet was zu tun. Das ist dann wirklich auch viel regenerativ. Man wird viel durchgeknetet nach den Einheiten, zwischen den Einheiten. Das dann schon. Aber wir haben ausschließlich Personal Training gemacht und sind in Firmen gegangen und haben dort für die Mitarbeitenden Gesundheit ge gesorgt. Das heißt, wir haben Ergonomie-Schulungen gemacht. Wir haben Umfragen durchgeführt und geschaut, wie können wir tatsächlich den Mitarbeitenden weiterhelfen. Zu dem Zeitpunkt gab es aber noch nichts mit dem Bereich der Physiotherapie. Und die kam dann eigentlich das erste Mal auf. Und ich weiß, worauf du hinaus willst, auf den emotionalen Anker. Der kam später, tatsächlich. Da haben wir gesagt, okay, wir haben dann mit Physiotherapiepraktikern zusammengearbeitet, weil Menschen, die im Personal Training sind, sind häufig, das ist leider ein Stereotyp und das stimmt, Männer im zweiten Frühling, die vielleicht im Studium noch fit waren, da haben sie 20 Jahre lang geackert. Wie blöde und sind nun erfolgreich und wundern sich auf einmal, dass der Körper aber nicht mehr aussieht wie mit 25 und möchten was machen, haben aber 20 Jahre lang nichts getan. Und wenn man sich dann wieder bewegt, egal wie professionell man das begleitet, ist es so, dass man hier zieht und da zwickt und wo gehobelt wird, fallen Späne, sagt man so schön und genau so ist es. Und dann braucht man eben auch noch physiotherapeutische Betreuung. Und aufgrund dessen haben wir dann mit der Physiotherapie angefangen, weil wir einfach ein Datenschutzthema natürlich hatten. Wenn ich dann irgendwie jemanden hin und her schicke, der muss bei mir unterschreiben, der muss dann bei der Physiotherapie unterschreiben, damit ich mit dem Physiotherapeuten reden darf. Das war alles sehr umständlich und haben dann angefangen, das mit einer privaten Praxis zu machen. Da gibt es sehr, sehr wenig Vorschriften seitens der Krankenkassen. Das kann man im Prinzip jederzeit und überall machen, solange es ein Physiotherapeut macht. Und meine Idee war, ich mache die Firma weiter, bis ich so viel Geld verdiene, dass ich also ohne Arbeit Geld verdiene. Das ist für mich wie so ein Perpetuum mobile funktioniert und dass ich wieder Sport mache. Das war mein eigentlicher Wunsch, weil ich war mit meiner Karriere nicht zufrieden. Ich habe es nie geschafft zu den Olympischen Spielen.
Aha, okay.
Und habe gesagt, ah, das musst du jetzt irgendwie wieder angehen, bevor du zu alt bist. Mittlerweile bin ich 34, das Thema ist durch. So, und dann habe ich nämlich 2021, habe ich gedacht, es wäre soweit. Wir haben also 2021 im März die Physiotherapie hier in Leverkusen gegründet. Ich habe dann tatsächlich relativ schnell ein paar Mitarbeitende einstellen können. Das lief ganz gut und ich hatte ein paar Mark, die ich vielleicht nur noch 20 Stunden die Woche arbeiten musste. Hab dann wieder Sport gemacht und habe festgestellt, das gibt mir gar nichts mehr.
Auch dann abgeschlossen.
Das war einfach, genau, ich glaube, ich habe 4 oder 6 Wochen trainiert und habe dem Trainer gesagt, danke,
Ja.
ich brauche es nicht mehr. Und dann bin ich in so eine Persönlichkeitsreise gegangen und habe überlegt, was willst du eigentlich in deinem Leben machen? So, ich habe festgestellt, Geld verdienen ist es nicht. Sport machen ist es wohl auch nicht mehr. Und kam dann zu dem Schluss, dass es aber ist, ich liebe es, meine Grenzen zu verschieben. Und deswegen hat der Sport mir nichts mehr gegeben, weil ich festgestellt habe, dass ich das mit meiner Firma machen kann.
Adlerblick, der Podcast mit Andreas Schmaler, Ihr Impulsgeber für Unternehmer und Führungskräfte.
Dass ich tatsächlich mit der Firma meine eigenen Grenzen und den Sport kann ich ja viel länger machen. Ne? Also ich bin, wie gesagt, mit 34 ist das Leistungssportthema für mich auf jeden Fall durch. Aber eine Firma kann ich auch mit 70 noch machen. Das heißt, also ich habe jetzt einen Sport, den ich mein Leben lang machen kann, wo ich mein Leben lang meine Grenzen verschieben kann. Und das ist natürlich eine super, super geile Sache. Und dann habe ich überlegt, okay, du warst auch als Leistungssportler immer ambitioniert, du wolltest immer zu den Besten gehören und bin mit meinen Mitarbeitern in den Austausch gegangen. Und dann haben wir relativ schnell festgestellt, dass wir sagen, dass aktuell die Physiotherapie in Deutschland flächendeckend nicht gut gemacht wird, sondern eher schlecht gemacht wird. Und unser Ziel oder mein persönliches Ziel, das ich gerne in meiner Lebzeit erleben möchte, ist, dass jeder, der in Deutschland lebt, auch wirklich eine gute Physiotherapie erhält. Das würde ich gerne erreichen. Dazu würde ich gerne einen Teil beitragen. Das ist ein sehr, sehr hochgestecktes Ziel, weil das heißt, wir haben 200.000 Physiotherapeuten deutschlandweit. Die Ausbildungsstandards sind noch aus den 70ern. Da muss man dran arbeiten. Viele Länder sind uns weit voraus. Der gesellschaftliche Akzeptanz von Physiotherapeuten ist auch nicht so gegeben. Das heißt, es ist gar nicht so attraktiv, Physiotherapeut zu sein. Wir haben ein Gesundheitssystem, was möglichst finanziell effizient funktionieren soll. Das heißt, wir sind die Möglichkeiten des Verdienstes gedeckelt. Dementsprechend ist es in zunehmend schwierigeren Phasen auch schwierig, neue Kollegen dafür zu begeistern. Die Zeiten, die man mit Patienten hat, sind schwierig, also sprich zu kurz in der Regel. Und da gibt es ein ganzes Konvolut. Und das muss man nach und nach ändern. Das dauert was. Aber wie gesagt, jetzt bin ich 34, ich kann mir noch 50 Jahre Zeit nehmen. Ich habe 50 Jahre Prozess, dass ich sage, gut, dann steigt die Wahrscheinlichkeit von Jahr zu Jahr, dass ich es nicht mehr erlebe. Aber
50 Karten CEC-Prozess, Paul, stehen vor dir.
wieso ist es? Genau. Die erste haben wir ja eingeläutet. Genau, die Vision für 2035 steht. In diese Richtung soll es aber gehen. Und das ist das, wo wir Spaß dran haben, wo ich mittlerweile ein Team von, wir sind jetzt 32 Mitarbeitende hier. Also auch in 3, 3,5 Jahren von 3 auf über 30 war dann auch irgendwie mal ein ganz interessanter Prozess. Deswegen bin ich wahnsinnig froh, du hast es gesagt, wir haben uns vor ein paar Monaten, ich glaube, das war sogar ist fast ein Jahr her, April oder
Müsste jetzt
Mai
fast ein Jahr
letzten
her sein,
Jahres,
genau.
beim Benjamin Schwarz, bei Doktor, kennengelernt,
Liebe
auf
Grüße
einer
an Benjamin an
Veranstaltung.
der Stelle.
Von mir auch gerne. Ja. Und da habe ich gedacht, aber da hast du einen Vortrag gehalten und sagst, Halleluja, ich weiß seit einem Jahr, dass ich jemanden brauche, der das macht, was Andreas da erzählt hat. Und mir war nur bewusst, dass mir selber das Know-how zu diesem Zeitpunkt fehlt und dass ich einfach jemanden von extern brauche, der mich mit an die Hand nimmt und sagt, okay, hier ist, ich sag mal, eine Blaupause, hier sind die Architektenpläne. Ich bringe dir vielleicht noch bei, wie du die Mauer hier richtig ziehst und wie du das machst. Und jetzt bau mal dein Haus. Sprich, baue dein Unternehmen um. Und das war super. Und das hat mich bis jetzt auch nicht enttäuscht. Also wenn ich überlege, dann hatten wir, glaube ich, danach, kurz Zeit später, noch ein Telefonat. Dann warst du hier mit den Hunden. Und ich habe am gleichen Tag, ja, mit den Hunden, ich habe am gleichen Tag unterzeichnet. Ich sage, das ist das, was ich brauche. Andreas, lass uns zusammenarbeiten. Ich habe da richtig Bock drauf. Und glaube, war dann bisher auch teilweise ein unbequemer Kunde, weil ich immer mit den Hufen scharre und sage, lass uns weitermachen, lass uns weitermachen, lass uns weitermachen.
Sportler bist du.
Genau. Und das ist dementsprechend eine sehr, sehr anstrengende Zeit in diesem Change-Prozess, in dem wir gestartet sind. Das ist für alle Beteiligten, sei das für meine Führungskräfte, für die anderen Kolleginnen und Kollegen, sei es für mich und auch die Angehörigen von allen, glaube ich, sehr, sehr anstrengend, aber super gewinnbringend und Früchte tragend. Und man merkt jetzt schon, ah, da verändert sich was im Unternehmen. Und das ist das, was ich bewirken wollte. Und deswegen, wie gesagt, wie ich anfangs sagte, bin ich sehr, sehr froh, dass wir zusammengeführt wurden.
Paul, sag uns doch mal bitte, weil du hast es gerade so in einem Nebensatz gesagt, das klingt schon mal sehr spannend. Jetzt erstmal, ich meine, du bist 34, ja. Deine Selbstständigkeit ist ja jetzt auch noch relativ jung, ja. Aber du hast es ja trotzdem erstmal in einem Metier, ja, dich gewagt, selbstständig zu machen, was du ja gar nicht jetzt irgendwie als deinen Berufsethos, ja, irgendwo für dich wahrgenommen hast. Also, ich meine, ich mache auch seit meinem Leben, und das ist jetzt ja ein paar Jahre länger als du, ja, sehr ambitioniert Sport. Ich gehe regelmäßig zum Physio. Morgen früh darf ich auch wieder um 7. Und weil man hat ja immer irgendwas und braucht irgendwas an Unterstützung, wenn man ambitioniert trainiert. Und bis jetzt, ich glaube, ich kenne keinen meiner ganzen Physiotherapeuten, die ich in den Jahren konsultiert habe. Ja, ich kenne keinen, der eine Physiotherapiepraxis hat, auch eine größere. Also da, wo ich hingehe, ein guter Freund von mir hat auch eine relativ große Physiotherapiepraxis. Dazu kommen wir gleich nochmal. Aber ich kenne keinen, der eine Physiotherapiepraxis betreibt, der kein Physiotherapeut ist. Also, wie kann das sein? Überhaupt erstmal, geht das? Und wie kann das sein, dass jemand eine Physiotherapie betreibt, der kein Physiotherapeut ist? Und dann auch noch da anstellt, die Branche revolutionieren zu wollen.
Ja, die Frage ist gut, und ich verstehe es, dass das Frage aufwirft. Das ist im Bereich der Ärzte natürlich gar nicht möglich. In der Physiotherapie ist es so, dass es eigentlich auch ein freier Beruf ist. Das heißt, eigentlich dafür gedacht ist, dass ein Physiotherapeut an sich sich selbstständig macht, als Freiberufler und agieren kann. Wir haben netterweise die Möglichkeit, dass man das auch als Kapitalgesellschaft machen kann. Also ich selber könnte nie eine Physiotherapiepraxis gründen. Ich kann aber über eine Kapitalgesellschaft hingehen und kann einen fachlichen Leiter einstellen. Und dieser fachliche Leiter, ich sage mal ganz lapidar, hält den Kopf dafür hin, dass die Qualität auch stimmt. Das heißt, der ersetzt in dem Moment den Inhaber auf fachlicher Ebene und ist dann natürlich auch vorgesetzt den Kolleginnen und Kollegen, dass dann hier auch fachlich alles richtig läuft. Und wir haben, wie gesagt, wir dürfen dort auch eine fachliche Leitung einstellen, und dadurch kann man das umgehen, dass man selber kein Physiotherapeut ist.
Also ich könnte morgen eine Physiotherapiepraxis eröffnen, wenn ich nachweisen kann, ja, dass ich einen fachlichen Leiter habe, der entsprechend natürlich Physiotherapeut ist.
Ja, das ist das eine. Und dann haben wir natürlich noch räumliche Voraussetzungen, die auch geprüft werden von den Krankenkassen. Aber personell reicht das, wenn du eine fachliche Leitung hast. Und ein Anstellungsvertrag, wo klar ist, das ist auch eine fachliche Leitung, nicht einfach nur ein Physiotherapeut. Und das wirst du dann bei der Arge für die Heilmittel einreichen, und dann kriegst du dein Institutionskennzeichen, mit dem du nachher abrechnen kannst gegen die Krankenkassen. Genau, das kann im Prinzip jeder machen. Ist natürlich schwierig, dann auch Menschen davon zu überzeugen, zu sagen, hey, lass uns was machen, und du hältst erstmal den Kopf dafür hin, fachlich. Ist vielleicht nicht ganz so einfach. Banken werden es auch nicht finanzieren, wenn man nicht selber Physiotherapeut ist. Von daher muss man da schon ein bisschen anders rangehen.
So, Paul, jetzt hast du mir, also das war dann klar, das war dein Startschuss. Ja, du hast gesagt, ich mach das, ich hole einen fachlichen Leiter und leg jetzt mal los. Ja, so, und jetzt sag uns mal, was so die ersten Schritte waren, weil du bist jetzt in kürzester Zeit ja auf 35 Mitarbeiter gewachsen, ja, mehrere Standorte. Ja, also deswegen, was ist jetzt so ein bisschen dein Stand der Dinge? Wo stehst du jetzt im Moment? Und du hast mir ja auch erzählt, wie sich überhaupt dieser ganze Markt der Physiotherapie, ja, darstellt, ja. und wo du jetzt hin möchtest. Und das fand ich mega spannend, weil ich das bis jetzt nie so gesehen hätte. Ich habe immer gedacht, okay, da hast du halt irgendwo die Physiotherapeuten und die machen das mehr oder weniger viele ja in Alleinarbeit oder dann haben sie vielleicht noch zwei oder drei, die da mitarbeiten. Aber das sind ja alles immer relativ kleine Einheiten, ja. Und wie gesagt, hier mein Kumpel, die sind jetzt schon, glaube ich, 10 Physiotherapeuten zusammen in ihrer Praxis
groß.
Da zusammengetan. Und da hat er mir auch schon immer erzählt, das ist schon eine der größten Sachen, die es da gibt, ja. Und deswegen jetzt umso krasser ist es ja, ich sag's mal so, ja, wo du jetzt ja schon stehst mit 35, also das ist ja schon, da bist du ja schon, glaube ich, ganz weit oben und wo du aber hin willst. Also deswegen bitte da nochmal jetzt die Ist-Situation und die Vision.
Ja. Ich glaube, wenn das für dich in Ordnung ist, fange ich einmal mit der Branche Physiotherapie an. Ja, dann absolut. Kann man das auch verstehen.
Ja.
Das, was du gesagt hast, ist absolut korrekt. Über 98, 99% aller Praxen sind Kleinstpraxen. Das heißt, Inhaber geführt mit vielleicht noch ein oder zwei Helfern. Das heißt also, im Schnitt in Deutschland kommen auf eine Praxis 2,8 Angestellte, inklusive Inhaber. So, das heißt also in der Regel wirklich kleinere Buden, wenig Fläche, brauchen nicht viele Patienten, damit sie existieren. Also in Leverkusen zum Beispiel, wir haben ca. 160.000 Einwohner und wir haben etwas mehr als 70 Physiotherapiepraxen. Mhm. Das heißt, ich habe überall Konkurrenz. Es gibt quasi kein Fleckchen in Deutschland, wo es keine Praxis gibt. Und das ist die eine Seite, von den allermeisten Praxen ist das so. Und dann gibt es die andere Seite im Gesundheitswesen, beziehungsweise in der Physiotherapie, das sind die großen institutionellen Ketten im Prinzip. Da gibt es zum Beispiel, ich nenne jetzt keine Namen, aber es gibt 2, 3, 4 verschiedene größere Ketten, die 70 Praxen betreiben, die 100 Praxen betreiben, die 130 Praxen deutschlandweit betreiben. Und da stecken immer Investoren hinter. So. Und dann schaut man sich das Gesundheitssystem an und es ist so, dass wir in der Physiotherapie immer nur dann bezahlt werden, wenn der Patient noch Beschwerden hat.
Adlerblick, der Podcast mit Andreas Schmaler, Ihr Impulsgeber für Unternehmer und Führungskräfte.
Das ist irgendwo, finde ich, schon mal ein bisschen verrückt. Das heißt, man wird eigentlich dafür belohnt, dass man möglichst lange einen Patienten betreut, weil dann habe ich lange, weil ich tausche immer Zeit gegen Geld, Therapiezeit gegen Geld, dann habe ich lange was von dem Patienten. Das heißt, wenn ich jetzt quasi ausschließlich Rendite optimiert wäre und nicht sage, ich will dem Patienten helfen, sondern ich sage, ich will maximale Rendite haben, dann versuche ich doch den Patienten immer so lange, so gerade noch bei Laune zu halten, ihm nur so weit zu helfen, dass er sich noch die nächste Verordnung holt. Ich will das keinem vorwerfen. Ich kriege halt nur mit, das ist das so, was in der Branche auch erzählt wird. Das ist natürlich, wenn ich einen Investor drin habe, der möchte natürlich auch das letzte Prozent Rendite noch haben und dann komme ich in irgendwelche finanziellen Zwänge und dementsprechend neige ich vielleicht eher dazu, das eine Patienten-Journey aufzubauen, die dann tatsächlich nicht nur patientenzentriert ist, sondern renditezentriert. Und bei den Kleinstpraxen ist es so, wenn der Inhaber selber 60 Stunden an der Bank steht, dann, das weißt du, das weiß ich, dann kann man nicht als Unternehmer agieren. Dann, also die Zeit fehlt. Ich kann nicht strategisch denken, ich kann nicht überlegen, wie ist denn mein Umfeld. Ich kann mich eigentlich auch nicht mit der Entwicklung des Unternehmens befassen, sondern ich bin selbstständig, tausche Zeit gegen Geld. Damit kann ich Geld verdienen. Das ist alles legitim. Das will ich gar nicht abwerten in irgendeiner Form. Aber es verhindert einfach die Möglichkeit, dass ich mich mit der Materie adäquat auseinandersetzen kann. Und wir sind ja jetzt genau dazwischen. Das heißt, wir haben keinen Investor im Rücken. Wir haben keine 70 Praxen, sondern aktuell betreiben wir 2. Wir sind eben nicht mit 1.000 Mitarbeitenden, sondern mit 30. Mir persönlich, wir haben festgestellt, Geld verdienen ist es nicht. Dementsprechend ist mir der letzte Prozent Rendite halt auch egal. So muss man es einfach sagen, sondern wir haben die Möglichkeit, bei uns sehr frei aufzuspielen und zu sagen, was braucht denn der Patient? Natürlich müssen wir finanzielle Hürden nehmen. Gar keine Frage. So, ne? Das Ding soll sauber laufen, jeder Kollege soll sicher sein Gehalt bekommen, alle sollen glücklich sein. Aber darüber hinaus können wir die Gewinne, die wir erwirtschaften, tatsächlich den Patienten zukommen lassen, unabhängig davon, ob wir damit unsere Rendite nochmal verstärken oder nicht. So ist mein Denken. Das heißt also, ich als Sportwissenschaftler, manche werden es vielleicht kennen, Isokineten. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast. Das ist quasi eine Maschine, die die Geschwindigkeit vorgibt. Du kannst volle Möhre reinarbeiten. Ich halte das in vielen Bereichen für sinnig in einem Reha-Prozess. So ein Teil kostet zwischen 40 und 70.000 Euro und es gibt keine Abrechnungsposition bei der gesetzlichen Krankenkasse für einen Physiotherapeuten dafür. Ich will es gern haben. So, das heißt, wir würden es anschaffen oder wir schaffen es dann an, wenn wir im Team sagen, das brauchen wir und das Geld ist da jetzt. Und das wird halt eine kleine Praxis niemals tun, weil sie sich gar nicht damit auseinandersetzen und die große wird es nicht machen, weil sie sagen, wie kann ich damit Geld verdienen? Und das ist, glaube ich, unser Vorteil. Und das ist der Grund, warum wir gewachsen sind, so zügig in der Physiotherapie. Also wir haben es geschafft, circa 12-mal schneller die Stellen zu besetzen als der Branchenschnitt. Wir sind ja in einem Engpassberuf. Das heißt, wir sind immer irgendwie auf Platz 1, 2 oder 3 in den letzten 5 Jahren gewesen. Ja, wo einfach wo der Fachkräftemangel deutlich größer ist noch als in Gesamtdeutschland. Und da haben wir ja eh ein Problem. Und wir konnten die Leute damit begeistern, dass man eben sagt, wir helfen euch als Physiotherapeuten, den Leuten besser zu helfen.
Also mehr
So.
Sinn in den Beruf reinzugehen. Du kannst auch das machen,
Genau.
was du machen willst, Leuten helfen, Weiterentwicklung, nicht nur abarbeiten, 20 Minuten Takt, ja, und der nächste Patient und letztendlich kannst du dich nicht wirklich, kannst ihn wirklich ja nicht gesund machen, ja.
Genau, das ist auch nicht die Aufgabe, den gesund zu machen, sondern es ist die Aufgabe, den Menschen dazu zu befähigen, dass er sich gesund machen kann. Also
Ja,
ich bin ein ganz,
genau.
ganz großer Verfechter davon. Unser gesellschaftliches Denken ist immer noch, mir geht's nicht gut, ich gehe zum Arzt, mach mich gesund.
Ja,
So,
genau.
und so funktioniert Gesundheit nicht.
Absolut.
So funkt, sondern der kann dir nur helfen, wie du dich wieder regenerieren kannst. Der Körper ist stark genug dafür und wir können nur unterstützende Maßnahmen machen. Und so funktioniert eben auch Physiotherapie und so denken wir das Ganze und das funktioniert erstaunlich gut. Also das heißt erstaunlich, also die Evidenz zeigt eben auch, dass es klappt und das ist studienbasiert, was wir machen. Das heißt, wir machen sehr viel aktive Therapie und da kommt die Sportwissenschaft wieder rein. Und deswegen passt das so gut. Das heißt, wir machen mit einer 80-jährigen Dame Kreuzheben teilweise. Wo wir sagen, wenn die halt Rückenprobleme hat, braucht auch die Dame einen stärkeren Rücken. Und wenn ich das sauber mache und vernünftig mache, funktioniert das auch. Wenn ich sage, hebt das Gewicht hoch, dann habe ich ein Problem. Aber wenn ich ihr das beibringe und ihr die Möglichkeit gebe, sich selber wieder zu verbessern, dann haben wir echt auch schon ältere Leute hier gehabt, die so erstaunliche Fortschritte gemacht haben, dass sie wieder deutlich, deutlich an Lebensqualität gewonnen haben. Das ist jetzt ein Beispiel bei den Älteren, aber natürlich haben wir auch viele, die Sportverletzungen haben, die wir wieder zu Return to Sports oder vielleicht auch Return to Competition führen. Dass man sagt, du kannst auch wieder guten Gewissens Sport machen und auch in Wettkampfsituationen gehen, ohne dass du das Gefühl haben musst, ah, das Kreuzband reißt mir nochmal.
Ja, also das würde ich auch noch mal gerne hinterfragen wollen. Also als ich bei euch ja auch war und das gesehen habe, ich meine, die mich kennen, wissen ja, und da mein Herz tut habe und heute doch in jedes gerne gehe und da mein euch erstmal kommt schon fast so ein bisschen Gym-Charakter erstmal. Da wird trainiert, da wird Sport gemacht, ja, da sieht man Leute da auch schwitzen und jetzt mal auch besondere Mitarbeiter oder auch besondere Patienten, die euch schon mal von der sonstigen Physiotherapie irgendwie abheben oder würdest du sagen, nee, ihr habt schon ein typisches Publikum, was auch sonst man in einer Physiotherapiepraxis wiederfindet und auch die Mitarbeiter, die bei euch sind, euer Team, ist eigentlich auch ein typisches Physiotherapeutenteam oder ist das schon anders?
Beides anders. Genau, also der typische Physiotherapie-Patient in Deutschland ist ca. 62 Jahre alt. So, das heißt also häufig natürlich ein Problem, einfach auch ein Verschleißthema übers Alter und man bewegt sich weniger im Alter auch. Bei uns ist der Schnitt bei 49. Das klingt jetzt nicht viel, die 13 Jahre, aber das muss man sich halt tatsächlich einfach mal verinnerlichen. Das heißt, statt einem 80-Jährigen ist die Person bei uns 67. Und wir haben keine Kinderpraxis. Das heißt, wir haben relativ wenig Anteil an wirklich Leuten unter 15 Jahren, sondern und dadurch haben wir eine ganz andere Verteilung. Also allein wenn wir uns die Demografie der Patienten anschauen, das ist ein großer, großer Unterschied. Dann haben wir sehr viel Energie in den letzten Jahren in das Thema Marketing gesteckt und haben versucht, überall rauszurufen, bei uns muss man aktiv arbeiten, wir massieren nicht. Das war am Anfang wahnsinnig schwierig und war ein großer Aufklärungsbedarf, weil natürlich die Leute hingegangen sind und sich auf die Liege geschmissen haben und gesagt haben, drück mal hier. Und dann meine Kolleginnen und Kollegen gesagt haben, kann ich machen, hilft dir aber nicht langfristig. Viel cooler wäre, wenn du aufstehst und wir gehen raus auf die Fläche. Das, was du vorhin beschrieben hast, was
Ganz
man sieht.
wichtig, ja, ganz wichtig.
Und dann kommt man auf einmal in Diskussion, ne? Weil das heißt, du musst selber etwas tun. Ach nein. Und dann kommt eine Wissensvermittlung und dann merken die Leute aber nach der dritten Einheit, nach der fünften Einheit, merken sie, dass was klappt und dann haben sie vielleicht nur die Verordnung fertig, haben gerade keine Probleme. Und was häufig passiert ist, leider, was ich mir wünsche, dass in Zukunft anders läuft, dass die dann nach einem halben Jahr mit der gleichen Thematik wiederkamen, ganz am Anfang. Weil die haben dann bei uns trainiert, haben gedacht, das Problem ist weg. Und irgendwann tat es aber wieder weh, weil sie nichts mehr
Das
zu Hause
Vermeidung
gemacht
ist erstmal
haben.
geschafft, genau, ja.
Und dann kamen sie wieder und dann kommt der zweite Schritt und dann muss man sagen, hey, das musst du dein Leben lang machen. So,
Ja.
ja, du musst dein Lebensziel ändern. Und da können wir dich ja eben, da können wir dir auch eine Unterstützung bieten. Und es ist schön, dass du es selber verstanden hast. Es ist schön, dass du wieder da bist. Komm bitte damit aber nie wieder. So, sondern jetzt ist unser Ziel, dass du dein Lebensziel so weit änderst, dass du mit dieser Schulterthematik nie wieder kommst. So. Und genau, ich würde mir wünschen, dass wir das schon beim ersten Termin, beziehungsweise in den ersten Termineinheiten schaffen. Das ist bei einigen möglich, bei anderen vielleicht nicht. Und genau, wir haben viel, viel in Marketing investiert. Und mittlerweile ist es so, dass die Leute aus der Umgebung wissen, wenn ich massiert werden will, gehe ich nicht zu Invictus. Da gibt es andere Praxen, die das machen. Wir halten das in den allermeisten Fällen nicht für sinnvoll. Ich will das nicht dogmatisch ausschließen. Hands-on-Therapie ist sinnig in der Vorbereitung, um irgendwie auch ein Gelenk vorzubereiten, um es dann tatsächlich auch dann wieder zu trainieren. Aber in der Regel reicht es dann auch, wenn man es vorbereitet, dann die Aktivität geht.
Das heißt aber auch, das hat sich denn das auch dementsprechend dann rumgesprochen oder habt ihr die
Ja.
Wirkung, dass dann auch die Leute zu euch kommen, wie du von gesagt hast, die eher ambitionierter sind, die sagen, ich habe mir jetzt zwar was eingefangen, aber ich will wieder einen Marathon laufen oder ich will wieder, was weiß ich, was Tennis spielen oder sonst irgendetwas. Also, dass es eher schon die Leute sind, die auch wirklich sagen, ich will wirklich sportlich wieder irgendwas, erreichen oder wie schätzt du das ein?
Genauso ist es. Wir müssen natürlich jetzt sagen, es ist nicht ausschließlich so, sondern wir haben zwischen 500 bis 600 Stunden Therapie machen wir in der Woche. Das heißt, wir sind immer ein Schnitt der Bevölkerung, ne? Also wir werden uns nicht auf einen ganz, ganz kleinen Teil fixieren können. Da kannst du eine große Praxis wirtschaftlich nicht laufen lassen. Aber in der Tendenz ist es genau das. Wir haben jüngere Leute, die aktiver sein wollen und schon aktiver sind, die tendenziell eher nach Sportverletzungen zu uns kommen. Und wir haben das ganz, ganz deutlich gespürt, als 2 Jahre lang schon oder 2,5 Jahre schon Leverkusen auf war, wir uns hier den Ruf aufgebaut haben. Und dann sind Kollegen von hier rübergegangen nach Solingen, der Standort ist neu eröffnet worden und dann hieß es, oh mein Gott, was kommt da für Klientel? Die glauben alle, wir massieren die nur. Und das war auch nochmal so ein Aha-Moment, wo ich gesagt habe, okay, wir brauchen etwas Zeit, um einen Ruf aufzubauen und eine Marke aufzubauen, dass den Leuten klar ist, mit dem Problem gehe ich zu Invictus, mit dem Problem vielleicht nicht, mit der Einstellung gehe ich dahin und mit der anderen vielleicht nicht. Und mittlerweile sind wir so weit, jetzt nach circa 1,5 Jahren, dass wir auch in Solingen sagen, auch hier sieht man, dass sich das Klientel deutlich vom Branchenschnitt unterscheidet. Und wir ja unseren USP tatsächlich auch an die Kunden bringen und dass die wissen, womit sie zu uns kommen. Und du hast die zweite Frage gestellt, ob ich das gleiche oder ein Branchenschnitt Kollegium habe, Belegschaft habe. Nein, haben wir nicht. Ich müsste lügen, aber ich glaube, im Schnitt 26 Jahre jung. Das heißt, ich bin mit meinen 34 Lenzen hier der zweitälteste Mann. Genau, dementsprechend sind wir ein sehr, sehr junges Team. Das ist ja eben auch ganz, ganz, ganz anders, als die eigentliche Branche das hergibt. Wir ziehen eben Menschen an, junge Therapeuten an, die jetzt im Studium gelernt haben, weil es verändert sich schon ein wenig, dass Aktivität auch sinnvoll ist, dass es wichtig ist. Und die, du hast vorhin gesagt, die Sinn in ihrer Arbeit sehen wollen. Die nicht eben sagen, ich bin in einer kleinen Kammer den ganzen Tag, 8 Stunden im 20-Minuten-Takt, passiere ich da Leute durch und werde dafür bezahlt, sondern die sinnstiftend arbeiten wollen. Und das ist der Grund, warum sie dann zu uns kommen und sagen, wie kriege ich das, kann ich am ehesten den Menschen helfen, trotz aller Probleme, die das Gesundheitssystem mit sich bringt, die wirtschaftliche Zwänge mit sich bringen, die kann ich nicht verändern. So, also wir können auch nicht hingehen und auf einmal aus einem 20-Minuten-Termin einen Stundentermin machen. So, dann mache ich den Laden gestern zu. Ja, das funktioniert nicht. Aber innerhalb des Systems haben wir, glaube ich, eine sehr, sehr gute Möglichkeit geschaffen, das Optimale daraus zu bringen.
Das heißt also schon, Paul, was ja auch eines unserer Lieblingsthemen ist, Mitarbeiterattraktor, ja, ist es so, dass sich das dann schon auch bei den Therapeuten rumspricht, ja, dass die wiederum ihre Kollegen oder Freundeskreise da penetrieren und sagen, hier, bei uns, bei Invictus ist es cool, da ist es anders und komm mal lieber mit dahin. Also wir bewegen hier was. Oder also hast du diese Empfehlungsquote oder ist das, ja, wie würdest du das beschreiben?
Adlerblick, der Podcast mit Andreas Schmaler, Ihr Impulsgeber für Unternehmer und Führungskräfte.
Genau so ist es tatsächlich gewesen am Anfang. Also, das ist dann vielleicht blöd gewesen für die eine oder andere Praxis, aber da haben wir einen Kollegen gehabt, der hat dann drei seiner Alten auf einmal mitgebracht, weil die auch nicht ganz zufrieden waren mit ihrem alten Arbeitgeber und dann sind sie geschlossen zu uns gewechselt und das hat sich für die halt als sehr sinnvoll gezeigt. Wir haben eine Kollegin, die vorher in einer größeren Kette war. Die hat jetzt nach einem halben Jahr gesagt, okay, sie hat endlich wieder Spaß an ihrem Beruf. So, das heißt, die war eigentlich schon drauf und dran zu sagen, ich gehe raus aus der Physiotherapie und verlasse die Branche. Das heißt, der Fachkräftemangel wird noch schlimmer und sie hat jetzt erfahren, dass das Ganze auch Spaß machen kann. Und das spricht sich natürlich schon rum. Das ist auch der Grund, warum wir eben so viel schneller die Stelle besetzen können.
Okay.
Ja.
Paul, ist es denn so, dass ich meine, weiß ich nicht mal, ob ich da von mir ausgehen darf, ja, aber wenn, ich meine, wenn ich lebe für Sport und jeden Tag, wo ich nicht trainiere, ist für mich ein verlorener Tag, ja. Und wenn ich irgendwas habe, ja, dann möchte ich natürlich möglichst schnell wieder fit sein, ja, und wieder trainieren können, ja. Und mir wäre es jetzt auch völlig egal, ob ich ein Rezept habe oder ob ich es selber bezahle. Ja, Hauptsache, ich kann schnell wieder laufen oder schnell wieder ins Studio gehen oder irgendwas. Ist es denn bei euch auch so? Habt ihr denn einen verhältnismäßig hohen Anteil der Leute, die auch dann privat bezahlen oder die ihre Trainings bezahlen? Oder ist es so, dass ihr schon merkt, dass die Leute schon sehr stark auch trotz alledem immer noch auch rezeptgetriggert dann zu euch kommen?
Tatsächlich Letzteres, das ist etwas, woran wir arbeiten wollen und müssen.
Hm.
Ich habe mal eine Zeit lang gesagt, okay, wir haben Konsumenten in der gesetzlichen Krankenkasse, weil
Hm.
die nahezu keinen eigenen Anteil bezahlen müssen. Also die zahlen für 6 Einheiten irgendwie 27 Euro und den Großteil der Kosten übernimmt dann eben die Kasse. Und wir haben gesagt, wir müssen mal Kunden rausmachen. Die müssen ihre eigene Gesundheit wertschätzen. Ne? Wir haben das bei uns in der Vision auch genauso reingeschrieben, dass unsere Kunden ihre eigene Gesundheit wertschätzen und ihre Leistungsfähigkeit steigern möchten.
Genau.
Und davon haben wir welche, natürlich. Aus meiner Sicht viel zu wenige. Der absolut überwiegende Teil kommt ja ganz bewusst, ich habe jetzt eine Verordnung bekommen, ich muss Physiotherapie machen und dann dürfen wir denen die Augen öffnen, was das heißt. Dann haben wir natürlich auch welche, die sagen, okay, ich möchte danach rübergehen und ich gehe ins Personal Training. Wobei wir hier einfach aufgrund der Thematik, dass man dann eben das als eigene Kosten tragen muss, natürlich einen großen Faktor haben, wo wir sagen, es ist für die allermeisten nicht stemmbar, 2 Stunden die Woche regelmäßig jemanden zu bezahlen, der sich ja nicht nur 2 Stunden mit einem auseinandersetzt, sondern noch eine Vor- und eine Nachbereitung hat. Das heißt, da hat man dann einfach Regeln, wenn man sich vorstellt, man holt sich einen Handwerker rein, irgendwie. Ein Elektriker kostet ja mittlerweile auch der Meister 105, 110 Euro die Stunde vielleicht. Und das ist bei uns ja dann nicht anders, wenn hier jemand mit einem Masterstudium Sport sich mit einem auseinandersetzt, dann kostet das mal ein paar hundert Euro im Monat. Deswegen ist da der Übertrag nicht so groß, weil es natürlich in der Physiotherapie dadurch, dass es von der Krankenkasse in der Regel getragen wird, für jeden zugänglich ist. Das haben wir da nicht.
Wobei andersrum natürlich, wenn ich die Fitnessbranche ja sehe, und jetzt muss man ja sagen, das dürfen wir, glaube ich, auch nicht vergessen, dass dich ja einer unserer Top-Consultants, der Flo Möger, ja nun begleitet und euer Consultant ist, der ja ursprünglich aus der Fitnessbranche kommt und da ja Deutschland sich einen Namen gemacht hat in den Fitnessstudios mit seinem Personal Training Konzept. Und man sieht ja, dass die Leute schon bereit sind, für ein Personal Training schon auch mehr Geld auszugeben. Auch in den Fitnessstudios. Der Anteil der Leute, die bereit sind, da was zu buchen und was zu machen, wächst ja stark, ja. Aber es ist immer noch nicht natürlich die Masse, ja. Also es ist immer noch, also es hat nach wie vor noch Aufklärungsbedarf, ja, dass die Leute, genau wie sie einen Golftrainer für 50 Euro oder 80 Euro die Stunde bezahlen, ja, dann auch wirklich in ihre direkte, ja, Leistungssteigerung, in ihre Physis ja auch investieren, ja.
Ja, nee, du hast angesprochen, die Zusammenarbeit mit Florian, das war wirklich ganz für mich augenöffnend, weil in der Physiotherapie gibt es keine Upsells und davon lebt die gesamte Fitnessbranche. Und er ist hier durchgelaufen und hat gesagt, machst du das so, machst du das so, machst du das so, machst du das so. Und ich so, habe ich nicht einmal drüber nachgedacht, sondern ich war sehr, sehr kernproduktfixiert. Und da sind wir, da sind wir nach wie vor. Aber man kann sich natürlich den einen oder anderen Punkt rauspicken, weil das Schöne ist nämlich, dass eigentlich ein Upselling, ja, eine wahnsinnige Kundenzentriertheit ist.
Absolut, ja.
So, und wo man sagt, okay, gibt es vielleicht noch Dienstleistungen, die der Kunde benötigt, die wir aber nicht anbieten, die wir aber anbieten könnten mit unserem Know-how, wo wir auf einmal sagen, wir wollen eine Angebotsorientierung haben. Das ist für uns jetzt ein Big Goal in diesem Jahr, dass jeder Kollege, jede Kollegin alle unsere Leistungen kennt, und eine aktive Angebotsorientierung gelebt wird. Das heißt, dass ich überlege, was braucht dieser Patient, der vor mir steht, wenn der vielleicht fertig ist mit der Verordnung, der braucht ja eine weitere Betreuung. So, die kann er, das muss ich dem Patienten sagen. Sonst ist es eine unterlassene Hilfeleistung. So, und dann kann man sagen, okay, wenn wir es selber nicht anbieten, ist ja gar kein Problem. Es gibt hier zwei, drei, vier Kooperationspartner, da kannst du genau das machen. Aber wenn wir ein Produkt dafür haben, wenn wir eine Dienstleistung dafür haben, dann ist es doch auch absolut legitim zu sagen, hey, du benötigst das und ich kann dich an diesen Kollegen weiterverweisen und der kann dir sagen, da kannst du alle Fragen klären. Kaufen muss dann die Person selber noch, aber ich muss es anbieten. Ich vergleiche das immer, wenn hier jemand reingekrochen käme, nur auf den Unterarm und sich vorzieht und ich habe einen Rollstuhl. Und dann muss ich dem doch den Rollstuhl anbieten. Sonst helfe ich den Menschen nicht. Und das fand ich tatsächlich als absoluten Game Changer in meinem Kopf, wo ich gedacht habe, ja, das ist eine Patientenzentriertheit, erfordert es, den Patienten als Ganzen zu sehen und auch zu sagen, wie kann ich nachhaltig sicherstellen, dass er eben nicht in einem halben Jahr wiederkommt und sagt, ich habe wieder Schmerzen, weil ich es nicht mehr mache, sondern wie kann ich den Angebote an die Hand geben, dass das nicht passiert und dass sie eben nachhaltig ihren Lebensstil verändern.
Ja, das hatte ich mal, fand ich vor Jahren, muss ich mal kurz damit reinbringen, fand ich vor Jahren sehr cool. Da war ich bei einem Arzt in Bochum, ja, der sehr ganzheitlich, der ist auch Orthopäde vom Berufsbild her und hat auch viel ganzheitliche Medizin gemacht, TCM, und der hatte mir super geholfen. Und da habe ich mich dann verabschiedet vor ihm und habe gesagt, auf Wiedersehen. Ja, und da guckt er mich an und sagt, ich hoffe nicht. Wie, sie hoffen nicht. Und dann sagt er, ja, aber ich hoffe, dass sie jetzt gesund sind. Ja, deswegen, ich will sie gar nicht wiedersehen. Und das ist ja die Einstellung. Ja, und du hast vorhin das Richtige gesagt. Ich habe immer gesagt, dass der Arzt agiert ja in der Regel so. Bitte jetzt, ich hoffe, ich kriege jetzt keinen Shitstorm. Ja, aber das Schlimmste, was dem Arzt passieren kann, ist entweder der Patient stirbt oder der Patient wird gesund. Ja, also ich muss ihn ja immer genau dazwischen halten. Also genau wie du sagst, immer noch so weit helfen, dass wieder die nächste Verordnung kommt. Ja, und das ist ja, oh, das ist ja krank, oder? Also ich, ja, das widerspricht meinem Ethikkodex. Also deswegen, du kennst mich jetzt ein bisschen auch, ich ticke ja auch so, ja. Wir machen alles für euch, dass du eigenständig fliegen kannst, ja. Und wenn wir dich noch dabei begleiten dürfen, schön, aber irgendwann kannst du vielleicht auch ohne uns fliegen. Also das muss ja das Ziel sein, ja. Paul, du bist ja nun als Sportler sehr weit gekommen, ja, und du bist sehr ambitioniert und jetzt bist du ja in kürzester Zeit gewachsen auf 35 Mitarbeiter und ich weiß, du hast große Ziele, also du willst ja mindestens auf 40 Mitarbeiter wachsen in den nächsten Jahren, ja.
Ja, genau. Genau, das ist das große Ziel, die 40.
Genau. Wo willst du hin, Paul? Wo willst du hin? Hol uns da nochmal ab oder nimm uns da nochmal mit, soweit du es zumindest zulassen kannst auch. Du musst uns nicht alles aus dem Nähkästchen erzählen, aber was ist deine Vision?
Ja, wir haben, du sagst es, natürlich ein paar Sachen bleiben bei uns aber wenn wir jetzt mal einen Teil aus der Vision mit rausgeben, dann sprechen wir von der Vision 2035. Steht bei uns drin, dass wir zahlreiche Standorte in NRW betreiben. So, ich muss dazu sagen, ich wurde eingedämpft, sowohl vom Florian als auch von meinem Führungsteam, weil ich in der 10-Jahres-Vision das noch anders geschrieben hätte. Und die gesagt haben, jetzt lass mal ein bisschen ruhiger. Und dann haben wir uns hingesetzt und haben dann wirklich Jahr für Jahr überlegt, okay, welche Wachstumsmöglichkeiten haben wir? Aber zahlreiche Standorte heißt eben nicht drei, vier oder fünf. So, ne, sondern wir sind auf jeden Fall im zweistelligen Bereich, und auch nicht in den Zehnern. So, so viel kann man sagen und auf diese Richtung bereiten wir uns gerade vor. Wir haben dieses Jahr ein Übergangsjahr, wo wir genau die Prozesse nachschärfen, wo wir die Strukturen aufbauen, wo wir ein bisschen finanzielle Power uns auch zurückholen, dass wir sagen können, wir können jetzt ins Wachstum starten, und dass wir dann ab dem nächsten Jahr wieder weitere Standorte eröffnen und da haben wir quasi einen Plan für die, ja, eigentlich jetzt schon für die nächsten 10 Jahre. Das wird natürlich immer wieder angepasst, aber wo klar ist, zumindest sehr, sehr klar fürs nächste und fürs übernächste Jahr, wo die Reise hingeht, weil wenn ich jetzt im März 2025 weiß, ich möchte im Jahr 2027 zum Beispiel 2 weitere Standorte eröffnen, dann muss ich jetzt auf die Suche gehen. Weil ansonsten, wenn ich das Mitte 26 mache, dann werde ich in 27 nicht einen Standort eröffnen. Und von daher müssen wir jetzt schon 2, 3, 4 Schritte vorausdenken. Und das machen wir ein bisschen mehr mit Köpfchen, weil ich sehr, sehr mit dem Kopf durch die Wand wollte. Und jetzt machen wir es mit mehr Sicherheit, mit mehr Prozessen. Ich habe sehr, sehr schmerzhaft, das war ja der Grund, warum ich unbedingt zu euch wollte, festgestellt, dass man ein Unternehmen mit 3 Mann ganz anders führt als mit 30 Mann. Und dass man da eben auch Unterstützung oder ich habe Unterstützung benötigt, genau dafür Prozesse aufzubauen. Und das ist es ja, ne, ein Adlerprozess, das war genau das Ding, wo ich gesagt habe, das brauche ich. Und das ist schön, dass wir da jetzt losgestartet sind. Und das fühlt sich sehr richtig an, muss ich gestehen.
Das ist ein sehr schönes, fast Schlusswort. Ja, ich schaue auch gerade mit dem Blick auf die Uhr. Wahnsinn. Ich habe auch, komm, wir reden mal eine halbe Stunde. Jetzt ist es auch schon wieder wie immer. Ich krieg's einfach nicht hin, meinen Podcast kürzer zu machen. Ja, aber ich will es nur noch mal unterstreichen, Paul. Das hat mich auch gecatcht. Ja, deswegen auch an der Stelle. Ich hätte sicherlich keine Physiotherapiepraxis mit 15 oder 15 Mitarbeitern begleitet und begleiten wollen, weil dafür wäre, glaube ich, CEC letztendlich nicht unbedingt der richtige Partner. Aber du hast auch mit deiner Vision, mit dem, was du vorhast, hast du mich genau abgeholt. Und ich will es einfach nur noch mal auch sagen, vor vielen, vielen Jahren, da haben wir in der Fitnessbranche mal eine ganz ähnliche Voraussetzung gehabt mit jemandem, der 3 kleine Fitnessstudios hatte. Naja, so klein waren sie nicht, aber 3 Fitnessstudios hatte und die gar nichts miteinander fast zu tun hatten. Und nach ein paar Jahren der Beratung sind daraus dann 30 ja, Fitnessstudios geworden. Mittlerweile sind es heute 54 ja, mit 2.500 Mitarbeitern. Und das waren auch die entsprechenden Dekadenschritte. Und du willst, ja, du hast einen klaren Blick für die Zukunft und du wirst deine Vision auf jeden Fall umsetzen, wenn du die richtigen Strukturen aufbaust. Und deswegen geh den Weg so weiter und ich freue mich über die Zusammenarbeit, ja, dass du uns das Vertrauen gegeben hast. Uns macht's riesen Spaß, das möchte ich an der Stelle auch nochmal sagen. Ja, Flo erzählt auch immer. Auch in großen Tönen von dem, was ihr so macht und geht den Weg mit aller Geduld und mit aller Kontinuität und mit aller Klarheit weiter. Also das kann ich euch nur mit auf den Weg geben. Denke mal dran, du bist 34, ja, und genau, 5 Dekaden CIC. Ich muss noch überlegen, wer den Prozess dann, Flo ist ja noch zumindest auch ganz lange dabei dann und wer den Prozess dann weitermacht, ja.
Ja, also vielen Dank. Ich glaube, der Punkt um Geduld ist etwas, was ich noch immer noch lernen darf und an dem ich wachsen darf. Und wer weiß, vielleicht ist dann zum Schluss haben wir einen CEC-Consultant, der aktuell noch gar nicht geboren ist.
Ja,
Auch
genau.
das wäre, auch das ist möglich. Der läuft hier noch gar nicht rum oder die Person läuft noch gar nicht rum.
Jetzt
Es
keiner, ich will es gleich nur sagen, nicht, dass mich morgen einer auf irgendwie Enkel anspricht oder so. Gell? Also, Moment, Moment, haben wir erstmal genug zu tun mit unserer Nachfolge, dass meine Söhne an den Start kommen. Also die könnten zumindest da schon mal eine ganze Weile begleiten. Aber ja, wir schauen, was passiert. Lieber Paul, vielen, vielen Dank. Es hat riesen Spaß gemacht, ja, mit dir zu sprechen. Liebe Grüße nach Leverkusen an der Stelle. Und ja, wie immer, dem Gast ist das Schlusswort.
Ja, lieber Andreas, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Es hat mir riesig Spaß gemacht. Ich fand es sehr, sehr kurzweilig und du sagst das mit Blick auf die Uhr, hat es sich dann doch wieder gezogen. Ich nehme für mich den Punkt, den letzten, den du genannt hast, ist Geduld mit. Und das macht's einfach sinnig. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum wir über 10 Jahre sprechen und nicht über ein Jahr bei CEC. Und wir lösen uns von dem Hier und Jetzt und können dann geduldig den Plan abarbeiten und die Maßnahmen durchführen. Und das macht mir riesig Spaß. Florian ist eine super Stütze, aus der CEC-Zentrale sowieso. Und vielen Dank.
Ja, dann sage ich allen viel Spaß, ja, bei allen Dingen, die ihr oder sie vorhaben in der nächsten Woche und bis zum nächsten Mal. Ihr, euer Andreas Schmaler.
Für Unternehmer und Führungskräfte. Wir bedanken uns für Ihr Zuhören und würden uns über eine Bewertung freuen. Gerne abonnieren Sie uns auch auf der Plattform Ihrer Wahl, empfehlen Sie uns weiter und besuchen Sie unsere Homepage. Wir wünschen Ihnen eine erfolgreiche Woche und bis zum nächsten Mal.